Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dickichtgeflüster. Heute mit dabei ist die liebe Anna.
Hallo.
Und Jule.
Hi.
Und wir wollen heute das Thema Safe Sport betrachten. Und dafür haben wir Britt eingeladen. Hallöchen.
Hallo, ich grüße euch.
Ja, Thema Safe Sport, ein sehr wichtiges Thema, wurde einmal beim JFVK angeschnitten, so was öffentlich mäßig angeht. Aber ich glaube, da kann Britt ein bisschen mehr drüber sagen. Was genau ist Safe Sport?
Ja, also man kann erstmal sagen, sicherer Sport ist ein total wichtiger Bestandteil im Sport, in jeglichem Sport und darüber hinaus. Und es gibt ein paar Leute, die sich schon länger oder kürzer damit befasst haben und die sich jetzt zusammengetan haben seit diesem Jahr, um sich die Frage zu stellen, wie ist das eigentlich im O-Sport? Ist unser O-Sport sicher? Wir sind doch eine OLA-Familie. Aber ist das auch tatsächlich so? Ich bin tatsächlich gar nicht alleine in dem Team, logischerweise, sondern mit mir zusammen sind noch Sabine Rothaug, Leon Kollenbach, Lea Repno, Patricia Siegert und jetzt zu uns gestoßen auch Anna Reinhardt. Das heißt, wir bauen die Gruppe auch erst auf und wir müssen natürlich ja, die Finger in jegliche Richtung ausstrecken, um das Thema Safe Sport einfach auch für den O-Sport sichtbarer zu machen, relevanter zu machen. Und da gibt es eben verschiedene Baustellen natürlich.
Du hast ja schon ein paar Namen genannt und es ist super schön, auch so direkte Ansprechpartner zu kennen dafür. Magst du dich vielleicht kurz vorstellen?
Gerne. Mein Name ist Britt Kerker, ich bin 49 Jahre alt. Ich starte für den OK Leipzig und bin seit 2004 in etwa dabei. Ich bin also erst im Erwachsenenalter zum Orientierungssport dazugekommen. Ich habe den Sport durch meinen Mann Wieland kennengelernt. Anfangs war ich nur Zuschauer bei Wettkämpfen mit dabei auf der Zielwiese. Und irgendwann war ich einfach selbst zu neugierig und wollte unbedingt in den Wald gehen, mit der Karte und mit dem Kompass umgehen. Und ja, bin seitdem dabei geblieben.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du hier bist. Wann habt ihr euch denn gegründet eigentlich?
Gegründet als Dreierteam. Wir sind als Dreierteam gestartet, beziehungsweise eigentlich sind Sabine und Leon zuerst gestartet, die sich mit dem Team von Safe Sport vom DTB, mit denen sie sich zusammengetan haben, waren dort bei einem Netzwerktreffen. Und Wieland wusste, dass das Thema für mich auch sehr spannend ist, weil mich das Thema einfach auch sehr interessiert. Und dann bin ich quasi im März zu dieser Gruppe, dieses Jahres zu der Gruppe dazugestoßen. Genau, und seitdem gibt es uns als kleines Team.
Okay, und ich weiß nicht, viele kennen dich vielleicht nicht, aber hast du auch beruflich da irgendeinen Bezug zu? Oder ist das so ein ganz neues Thema für dich auch?
Nein, eher neu. Also nicht beruflich bin ich, habe ich damit gar nichts zu tun, aber ich bin ja an einer Universität, unterrichte dort, habe also viel Kontakt und diese Themen werden auch dort immer präsenter. Also da geht es vor allen Dingen um Diskriminierung, Ausgrenzung und solche Dinge. Aber speziell im Sport habe ich doch in den vergangenen Jahren immer mal wieder mitbekommen, dass vielleicht Dinge doch nicht ganz so gut laufen oder gelaufen sind, dass es vielleicht manchmal Grenzüberschreitungen gab und habe mich auch eben selber gefragt, wie kann man sich ja damit auch auseinandersetzen, weil ich auch gemerkt habe, dass bestimmte Dinge einfach auch schwierig sind zu thematisieren, dass man sich nicht so richtig traut. Und daraufhin habe ich dann 2023 über den Stadtsportbund hier in Leipzig eine kleine Schulung mitgemacht. Das war auch ganz interessant, weil das ganz, ganz unterschiedliche Vereine waren. Und dann hat das ein bisschen geruht. Ja, und jetzt ist es eben doch aktiver geworden. indem wir uns jetzt mit dem Safe-Sport-Team des DTB zusammengeschlossen haben, noch mehr zusammengeschlossen haben. Das heißt, wir gehen dort regelmäßig auf die Netzwerktreffen. Und ja, und wir hoffen dann eben, dass wir daran, an deren Strukturen natürlich auch teilhaben werden können, auch in Zukunft.
Ja, also Safe Sport ist ja auch eine Initiative, die 2022, glaube ich, gestartet wurde auf so einer bundesweit koordinierten Ebene. Das ist, denke ich, ein Thema, was längst überfällig war. Ich glaube, es wurde so ein bisschen initiiert dadurch, dass ja immer mehr Missbrauchsvorfälle öffentlich gemacht wurden, auch in den Medien. Gerade so aus dem Turnbereich hat man da sicher einiges mitbekommen. Gibt es auch viele Dokus zu, die man sich da anschauen kann. Und ich glaube, es ist nicht zu viel gesagt, wenn man sagt, es gibt keine Sportart, die nicht betroffen ist. Und da gehört auch Orientierungslaufen dazu. Deshalb, ja, ich finde es super wichtig, dass ja jetzt auch auf nationaler Ebene quasi im OL was passiert und Ansprechpersonen gefunden werden können.
Ja, vor allem, weil es ja dann doch trotzdem irgendwie so ein bisschen so eine unabhängige Gruppe ist, wie ihr euch jetzt zusammengeschlossen habt. Also ein bisschen unabhängig vom Verband sonst, oder?
Ja, im Prinzip schon. Wenn gleich, also man, es gibt ja die übergeordnete Struktur, also das ist der DOSB, der Deutsche Olympische Sportbund, zu dem ja auch der DTB gehört. Und von dort ging das eben, soll das immer weiter nach unten gehen, in die Verbände, in die Vereine hinein. Und ich fand das eben erschreckend. Es gibt auch einen Orientierungsläufer, Jurist und an der Sportuni in Köln, Martin Nolte, der eine Machbarkeitsstudie veröffentlicht hat. Die kann man lesen, wenn man möchte. Dass die Zahlen doch ziemlich erschreckend sind. Also, dass 70% der Sportlerinnen und Sportler betroffen sind von Gewalt, also physische, psychische, sexualisierte Gewalt, Mischformen daraus und eben auch das Thema ja, Vernachlässigung, was eben auch dazugehört. Ist also auch nochmal so eine eigene Säule. Und wenn man sich das dann überlegt, wenn man von, ich weiß nicht, wie viele OLer es gibt, 3000 oder sowas, 70%, dann ist das schon die Zahl eben doch sehr erschreckend, wenn man das hört.
Ja, die Zahl hatte ich auch nicht im Kopf. Das ist krass.
Ja, ab wann wurde da was als Gewalt definiert? Also ich möchte die Zahlen nicht kleinschreiben, natürlich nicht, aber mich interessiert das. Ab wann ist etwas Gewalt, ab wann nicht?
Also es gibt tatsächlich eine klare Differenzierung. Also physische Gewalt ist klar. Schläge, Hiebe, Tritte, Ohrfeigen. Psychische Gewalt ist, glaube ich, das, was am komplexesten ist, weil es so verschiedene Facetten einfach mit sich bringt. Und dann eben die sexualisierte Gewalt von dummen Sprüchen, aber auch über Nachrichten, WhatsApp oder was auch immer, diese Dinge bis hin zu eben tatsächlich sexuellen Übergriffen verschiedenster Art. Und ja, das Problem ist eben, dass es im Prinzip keine, also gerade für die psychische Gewalt zumindest, gibt es keine klare Definition. Man findet, wenn man sich damit beschäftigt, eben ganz, ganz unterschiedliche Definitionen. Aber ganz grundsätzlich gilt, also alles, was mutwillig ist von jemandem und zum Schaden von jemandem ist, das ist eine Form von Gewalt, in welcher Art jetzt auch immer das geht.
Aber geht es hier wirklich nur um Gewalt? Also vielleicht müssen wir den Begriff Safe Sport nochmal so ein bisschen abgrenzen. Ich würde einfach mal so ein paar Stichwörter sagen und du sagst, gehört es dazu, gehört es nicht dazu? Geht es hier nur um Trainer als Täter? Oder gehören da auch Eltern zum Beispiel dazu?
Eltern vielleicht erstmal nicht, aber Gewalt unter AthletInnen, ja. Dazu zählt aber auch, also das Trainer-AthletInnen- oder Trainerinnen-Verhältnis zu AthletInnen, aber auch das Verhältnis von Trainern und Trainerinnen untereinander. Das zählt da auch mit dazu. Also zum Beispiel, wenn jemand Druck auf einen Trainer ausübt, dass halt ein bestimmter Athlet oder eine bestimmte Athletin für bestimmte Dinge ja zur Verfügung stehen sollte, also nominiert sein sollte oder irgendwie so etwas in dieser Art. Also das sind tatsächlich mehrere Möglichkeiten, die das bietet.
Okay, das bringt mich auch gleich zur nächsten Frage. Spielt das Alter eine Rolle? Also ist Safe Sport ein Konzept, was für Kinder und Jugendliche entwickelt wird oder für alle Altersgruppen?
Das ist erstmal primär tatsächlich so, dass es um jugendliche Kinder, zum Schutz von Kindern und Jugendlichen darum geht. Aber ich finde, das Thema darf nicht aufhören. Also es betrifft natürlich auch Elite. Elite, das sind nun mal in der Regel doch Erwachsene oder ja doch erwachsene Menschen. Also von daher ist es ja schon grenzüberschreitend. Aber ich finde, es ist auch irgendwas so, was ganz Grundsätzliches ist. Also selbst auf einer Wettkampfwiese sollte man sich nicht unter Sportlern gegenseitig beschimpfen oder irgendwie solche Sachen tun. Aber im Prinzip ist es doch, es geht darum, dass vor allen Dingen Kinder und Jugendliche geschützt sind.
Ich habe noch eine andere Frage. Du hast gesagt bei der Definition von psychischer Gewalt auch, dass es immer Gewalt ist, wenn die Intention dahinter ist, einer anderen Person zu schaden. Wie verhält sich das jetzt, wenn TrainerInnen sich dessen sie sich eigentlich bewusst sein müssten, aber in manchen Situationen, vor allem bei so Grenzüberschreitungssachen, dem nicht bewusst sind, dass das jetzt, also vielleicht auch, weil sie es einfach nicht reflektieren, was nicht gut ist, aber dem quasi nicht bewusst sind, dass das jetzt bewusst ein Schaden für die Person ist und das eigentlich dann immer so kommt von wegen, das war ja nur gut gemeint oder so, dann zählt das dann auch da rein oder ist das dann quasi das Problem, also es ist ja dann eigentlich nicht das Problem der Athletin oder des Athleten, dass er das dann falsch aufnimmt, weil es ist ja, es betrifft ihn ja schon, oder, also weißt du, was ich meine?
Ich glaube, das Wichtige ist, dass es eben gerade auch bei Safe Sport darum geht, alle Beteiligten zu sensibilisieren. Also jeder empfindet es anders. Für manchen ist eine Ansage von einem Trainer super oder von einer Trainerin. Und die kann, ist für manche in Ordnung, wenn die ein bisschen heftiger vielleicht ausfällt. Aber für andere wiederum nicht. Das ist eben, liegt in der Verantwortung des Betreuenden, der dafür sorgen muss, dass er die Athletinnen wahrnimmt als subjektive Wesen, um dann auch richtig zu reagieren. Und diese Grenzüberschreitungen, die sind eben tatsächlich, also wenn es unabsichtlich ist, dann hilft es ja auch tatsächlich, die Leute dann direkt darauf anzusprechen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, dass etwas nicht gut gelaufen ist. Das heißt aber auch, dass man den Mut haben muss, das zu tun. Also jemand, der erwachsen ist, wird sich eher trauen, seinem Trainer oder seiner Trainerin zu sagen, was er nicht gut findet. Aber jemand, der 12, 13, 14 ist, da funktioniert das dann eben vielleicht auch gar nicht.
Ja,
auf jeden Fall. Der sieht das vielleicht auch gar nicht so.
Wollte ich auch sagen, ja, ich glaube, man kann das halt einfach nicht reflektieren in dem Alter. Und dann, was du gesagt hast, ist Aufklärung natürlich super wichtig, weil vielleicht reflektiert man das dann als jugendliche Person oder dann erwachsene Person erst im Nachhinein, dass das eigentlich sehr grenzüberschreitend war, aber in der Situation hat man das nicht verstanden als Kind eben.
Genau, das bringt ja einfach auch dahin, dass es solche Situationen ja theoretisch nur dann geschehen können, wenn auch andere dabei waren. Das heißt, es liegt auch in der Verantwortung von anderen. Es ist immer schwierig in diesen Vier-Augen-Gesprächen, die werden ja auch als Risiken definiert, dass man die möglichst vermeidet. Manchmal sagt man, Vier-Augen-Gespräche sind notwendig. Denke ich auch, dass das notwendig sein kann. Aber gerade bei Jugendlichen und bei Kindern ist es zum Beispiel wichtig, dass die Betreuungspersonen darüber informiert sind. Also sprich, die Elternteile informiert sind darüber, der Trainer oder die Trainerin möchte jetzt mit meinem Kind bestimmte Dinge besprechen. Und ansonsten ist es eben so, wenn man in der Gruppe ist und jemand wird beschimpft und das findet man nicht gut, muss man den Mund aufmachen. Das ist total schwer, aber nur so funktioniert das. Man muss offen sein und man muss eben sensibel sein, man muss genau hinsehen. Und man muss sich eben auch informieren. Also das sind ja auch klassische Ziele, die Safe Sport verfolgt. Also mehr Offenheit, mehr Wissen, mehr Handlungssicherheit zu geben.
Ja, jetzt so aus Trainerperspektive. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass manche Jugendliche wesentlich reflektierter und ein bisschen mit mehr Gedanken dahinter an diverse Themen drangehen, wie zum Beispiel, wenn ein Konflikt zwischen den Athleten war. Also gerade bei Kindern und Jugendlichen muss man ja sowas auch betreuen, dass wenn man halt ein 4- oder 6-Augen-Gespräch hat mit wenig Leuten im Raum, dass die Kinder halt wesentlich reflektierter über das, was passiert ist, sprechen und auch mehr erzählen, was wirklich passiert ist, anstatt wenn sie in einer Gruppe sind. Also habe ich die Erfahrung gemacht. Ist es trotzdem unratsam dann? Oder was sagst du dazu?
Nein, also man darf das Ganze natürlich nicht überregulieren. Ja, man darf nur auch bestimmte Dinge nicht kleinreden. Was ich sagen will, ist, dass ein 4-Augen-Gespräch einem Täter oder einer Täterin natürlich einen möglichen Raum eröffnet, eben einen Übergriff, welcher Art auch immer, zu starten. Da geht es ja vor allen Dingen wahrscheinlich eher in die Richtung sexualisierte Gewalt, aber auch anderes natürlich denkbar. Und das soll das so ein bisschen vorbeugen. Aber auch in den Gesprächen mit AthletInnen kam auch tatsächlich, dass diese 4-Augen-Gespräche auch sehr, sehr wichtig sind, weil man eben sich eher einem Trainer, Trainerin öffnet, wenn man mit ihm ganz persönlich oder mit ihr ganz persönlich spricht.
Ja.
Genau, also wichtig ist es schon. Und ich würde sie nicht sagen, man darf das von vornherein nicht. Aber wenn man eben genau schaut, wenn man jetzt wirklich, angenommen, du möchtest ein Gespräch führen mit einem 13-jährigen Mädchen, einem Schützling, deinem Schützling, und du sagst, okay, nach dem Training treffen wir uns nochmal für eine halbe Stunde zum 4-Augen-Gespräch. Sehe ich das dann schon wieder kritischer.
Ja.
Gerade wenn das eben dann vielleicht die Eltern nicht informiert sind oder so.
Also es geht ja nicht nur um die Eltern. Also es muss ja auch ein Konsens mit der Athletin bestehen.
Natürlich.
Dass diese Person sich mit dem 4-Augen-Gespräch wohlfühlt. Also spätestens dann wäre definitiv eine Grenze überschritten, wenn die Athletin das nicht möchte.
Ist ja eine Frage der Kommunikation, also ob man den Athleten das anbietet, das zu machen, oder ob man den Athleten das befiehlt oder beauftragt, das zu machen, weil es ja auch gewissen Autoritätspersonen für die Athleten.
Genau, ein wichtiger Punkt ist tatsächlich hier die Kommunikation. Also jetzt, wenn man auch woanders hinschaut, ich meine, ein Trainingsverfahren, eine Methodik ist ja das sogenannte Schattenlaufen. Ich finde, wenn man das erklärt als Trainer oder Trainerin, warum man das macht und was die Ziele dahinter sind, kann man das besser verständlich machen, als wenn man das nicht tut und sagt, so, Person X und Y läuft heute Schatten bei dir. Dann mag man die Person nicht, vielleicht, das dürfte man dann auch äußern und vielleicht auch nur unter 4 Augen, wie auch immer. Aber einfach auch, oder auch genauso dürfte ein Athlet oder eine Athletin sagen, und so kenne ich es auch aus dem Sachsen-Trainingslager, zu sagen, ich habe heute keinen Bock drauf. Ich will das heute nicht. Ich mag das nicht. Ich möchte lieber alleine laufen. Und das ist auch okay. Und das ist dann auch ein Zeichen von Wertschätzung und Respekt gegeneinander.
Ja, super wichtige Situation, die mir auch immer wieder auffällt. Es ist einfach eine OL-spezifische Besonderheit. Und ich will diese Trainingsform auch überhaupt nicht kleinreden. Also es gab Läufe, wo mir das sehr geholfen hat, dass jemand hinter mir gelaufen ist und wir im Nachgang das detailliert auswerten konnten, was auf welcher Postenverbindung passiert ist. Aber es kann auch einfach eine sehr unangenehme Situation sein mit einer Person, die eine Autorität gegenüber einem selbst hat, durch den Wald zu laufen für 1 bis 2 Stunden. Und danach alle Fehler an den Kopf geknallt zu bekommen, wenn man das mal so krass sagen darf. Gibt es vielleicht noch weitere Besonderheiten im OL, die dir oder euch einfallen, die ein spezielles Risiko darstellen oder die vielleicht einen Anlass zum Nachdenken einfach geben könnten?
Ja, da gibt es sicherlich Verschiedenes. Umkleidesituationen ist ein wichtiger Stichpunkt. Duschsituationen, dem kann man zum Teil gut entgegenkommen, zum Beispiel, dass man eben in der Turnhalle, wie es ja eigentlich selbstverständlich sein sollte, groß, dick Schilder dran macht. Hier sind nur die und die Geschlechter zu vertreten. Dass also niemand, der mal eben das andere Geschlecht mal sehen möchte, in einen Duschraum hineinplatzt. Ob das nun absichtlich oder unabsichtlich ist, das sieht man ja nicht. Ich finde es wichtig, dass man sich überlegt, auch als Ausrichter, wo man Dusch- und Waschmöglichkeiten im Wettkampfzentrum aufbaut. Also muss man auf dem Präsentierteller den Waschcontainer hinstellen, wo man immer vom Ziel oder zum Start dran vorbeiläuft. Wir sind relativ offen, aber ich kann nicht erwarten, dass jeder so offen ist und dass jeder sehen möchte, wie ich mich da gerade wasche. Ein Problem ist tatsächlich, dass die Grenzen zwischen Athleten und Athletinnen und Trainern und Trainerinnen, Betreuern und so weiter, dass die verwischt. Das heißt, es gibt im Trainingslager ist dann eindeutig, das sind jetzt die BetreuerInnen und die TrainerInnen und das sind die AthletInnen. Aber im normalen Wettkampfmodus, zumindest hier auf nationaler Ebene, da ist es ja durchaus vermischt. Und da kann man es natürlich nicht trennen. Was mich manchmal auch, oder hat mich auch schon mal überlegen hat lassen, ist es notwendig, dass man es da trennt? Oder ist es dann automatisch schon immer klar, dass es jetzt eine andere Situation ist? Ich finde, in der OLA-Familie selber ist das wahrscheinlich relativ unproblematisch. Aber ich stelle mir jetzt so Eltern vor, die mal mit zu einem Wettkampf kommen und dann das so erleben. Das könnte es befremdlich sein. Und das heißt, man muss dann doch mal nachdenken darüber.
Ja, das hätte ich nämlich sonst auch gesagt.
Auch bei OLA-Familien, auch Jugendliche haben da ein bisschen mit Probleme, dann auch so Gemeinschaftsduschen zu benutzen. Also ich habe das aus Erfahrung auch bei OLA-Familien schon gehört, dass da die Jugendlichen vor allem Probleme mit haben.
Aber eine Lösung könnte ich jetzt auch nicht bieten dafür.
Ja, natürlich, also, ja.
Es lässt sich echt schwer realisieren.
Ja, ist ja allein logistisch sehr schwierig, dann überhaupt eine Dusche anzubieten. Man gucke auf den letzten JVK, wo nur ein Freibad in einem Fluss zur Verfügung stand, aus logistischen Gründen. Ja,
da gefällt mir das skandinavische System dann doch besser, muss ich auch ehrlich zugeben. Zumindest, dass man es da ein bisschen trennt voneinander.
Ja, aber ich finde, also ich hätte das Beispiel nämlich sonst auch gebracht. Ich meine, es geht ja auch dann vielleicht nicht immer nur um solche Situationen mit, wo man sich umzieht oder wäscht oder so, sondern ich glaube vor allem im OL, wo es ja auch einfach alles ehrenamtlich ist, passiert es ja auch, dass sich halt Rollen verändern, dass Leute vorher vielleicht mal in einer anderen Beziehungsebene war und die dann auf einmal zum Trainer oder so werden, der Trainerin. Und dass, ich glaube, Kindern dann nicht immer oder Jugendlichen nicht immer klar ist, wie sich jetzt die Beziehung dann zu der Person ändert oder welche Aufgaben damit auch einhergehen. Und ich glaube, wenn man das noch mehr kommunizieren würde, verändert das vielleicht auch noch mal ein bisschen was.
Genau, das ist wieder ein wichtiger Punkt. Also die Kommunikation ist wieder das A und O, wie überall.
Ja, nicht nur Kommunikation. Also wenn wir jetzt schon diesen Punkt mit Trainer-Athleten-Verhältnis anschneiden, würde ich sagen, es ist eine extreme Gratwanderung für jede Person, die einen Athleten oder eine Athletin trainiert, herauszufinden, wie viel Abstand und wie viel Nähe die Person in ihrer Betreuung braucht. Also es gibt sicherlich Jugendliche, die sehr, sehr eng an die Hand genommen werden müssen in ihrem Training, also die eine gute Struktur brauchen, die einen vorgefertigten Plan bekommen müssen, um ihr Training zu schaffen und vielleicht auch, um sich um ihr Training drumherum zu organisieren. Und dann gibt es ganz andere Personen, die viel lockerer damit umgehen können, die so weit selbstreflektiert sind, dass sie einen eigenen Plan machen und eher so eine Absegnung von ihrer Trainerin bekommen wollen. Und ja, auch da wieder Kommunikation, aber ich sehe auch einfach eine sehr, sehr große Verantwortung auf der Trainerinnenseite. Das ist die Person, die die Erfahrung mitbringt. Und auf der jugendlichen Seite würde ich mal ganz grob vermuten, da steht halt noch nicht so viel Lebenserfahrung dahinter und da steht auch keine abgeschlossene Trainerausbildung dahinter. Und da ist einfach sehr viel auch noch unklar, wie es um die Zukunft steht und was die Schule macht und was im Freundeskreis passiert. Da ist noch ganz viel drumherum und Noelle ist vielleicht nur so ein ganz kleiner Teil davon. Und gleichzeitig bringt die Person unglaublich viel Motivation mit, jetzt für OL zu trainieren. Und das macht eine ganz spezielle Situation in dem Moment, die ja genutzt werden soll von der Person, die für das Training zuständig ist, aber die auch in eine andere Richtung genutzt werden kann, die dann nicht mehr positiv für den Athleten, die Athletin sein kann. Ja, vielleicht nicht nur Kommunikation, sondern auch ganz viel Verantwortungsbewusstsein.
Ja, genau. Und das muss man aber auch schulen, so ein Verantwortungsbewusstsein. Das schafft man sicherlich nicht, indem man einfach ein Papier unterschreibt und sagt, okay, ich verspreche so und so zu handeln. Es gibt vom DTB ein ziemlich tolles, finde ich. Ich habe das auch in Vorbereitung auf diesen Podcast tatsächlich auch nochmal gemacht, weil ich und habe wieder festgestellt, das ist wirklich toll. Es gibt ein Basismodul, Schulungsmodul von SafeSport. Wenn man nach SafeSport, DTB, Basisschulung oder sowas sucht, findet man das, kommt man da relativ schnell drauf. Das ist kostenfrei. Kann jeder machen, egal ob er nur mal ab und zu beim OL vorbeischaut. Das ist eben auch sportartenübergreifend. Es richtet sich an AthletInnen genauso wie an TrainerInnen. Und man wird tatsächlich ein bisschen mehr geschult, so was das Hingucken angeht, dass man sich bestimmte Verhaltensweisen überlegt. Die werden einem auch tatsächlich dort vor Augen geführt, wie man handeln könnte und was sinnvoll ist. Also zum Beispiel eben, wir hatten das vorhin, irgendjemand, ein Trainer, eine Trainerin, macht einen Sportler oder eine Sportlerin vor allen Augen runter, beschimpft die oder was auch immer. Wie handelt man da als ja, Zuschauer? Manche denken dann lieber, oh Gott, das ist ja peinlich, ich gucke lieber weg. Jemand anderes geht dann auf die Person vielleicht unter vier Augen zu und sagt, oh, das tut mir so leid und das hast du echt nicht verdient. Und jemand anderes sagt dem Trainer, stopp, das geht nicht, so nicht. Aber wer traut sich das? Aber genau darauf zielt das, dass man eben auch nicht nur hinschaut, sondern auch, dass man handelt. Ja, dass man sich nicht fragt, oh Gott, was macht man jetzt hier eigentlich? Wir hatten ja im Frühjahr diese blöde Situation, wo jemand mit dem Handy in den Duschraum rein gefilmt hat oder fotografiert. Ich habe danach tatsächlich mal so einen Spruch gehört, ja, es war ja keiner von uns OLern. Es war wahrscheinlich jemand aus dem Ort. Wo ich dann sage, ja, stopp, aber was ändert das? Ich muss doch handeln. Also wenigstens eine Anzeige oder ich weiß nicht, wie das gelaufen ist dann damals, aber ich finde, man hat auch die Verantwortung, in dem Fall sogar anderen Sportarten gegenüber, die vielleicht in der Woche darauf dort trainieren und wo vielleicht jemand dort wieder auftaucht. Also das ist also wurscht, ob das jemand aus der eigenen OLer-Familie ist oder gewesen war in diesem Fall. Oder ob das jemand anderes ist oder ganz Außenstehender. Also es ist völlig egal. Man muss handeln.
Falls du den Vorfall in Clausthal-Zellerfeld meintest, dann ja, kann ich dazu sagen, dass die Täter nicht, also es wurde niemand beobachtet oder niemand identifiziert und dem konnte man einfach nicht weiter nachgehen. Vielleicht wär's cleverer gewesen, dann in dem Fall dann die Polizei zu rufen, einfach nur, um das zu dokumentieren. Das hat, soweit ich weiß, aber auch niemand gemacht, weil sich wahrscheinlich niemand dafür verantwortlich gefühlt hat. Weil ich tatsächlich kurz überleite zu dem, was ich sagen wollte, noch zum Trainer-Dasein. Wir hatten, es ist ja ganz wichtig, als Trainer
beziehungsweise gerade von so Landeskadern, als Team zu fungieren und als Team zu arbeiten und so unterschiedlichen Leuten unterschiedliche Aufgaben geben. Und mir ist tatsächlich aufgefallen, dass in den wenigsten Trainerteams in Deutschland auch eine verantwortliche Person oder eine Vertrauensperson bestimmt ist oder bestimmt wird. Das ist dann immer so, da sagt man so, bei uns wurde, ich habe das mal angesprochen, bei uns wurde dann so gesagt, ja, das macht dann der und der. Und das ist ja so klar, dass der so vertrauenswürdig ist und so, aber das, ja gut, das auch dann zu kommunizieren. Auch im Wettkämpfen, dass halt eine Person, die verantwortlich für sowas ist, sich verantwortlich für sowas fühlt, dann halt die Polizei ruft, das aufnimmt und so weiter. Ja.
Nee, richtig, aber das ist tatsächlich ein strukturelles Problem. Und das ist extrem wichtig. Also wenn man jetzt zum Beispiel auf unsere O-Sport-Seite guckt, dann findet man unter im Impressum unten bei Kontakten findet man einen Verweis gerade auf den DTB. Es ist schon mal kommuniziert worden, dass wir etwas aufbauen wollen für den O-Sport. Aber wir sind dort noch nicht präsent. Also es fehlen noch unsere Gesichter, unsere Namen, unsere Kontakte. Das geht dann aber weiter. Also das ist ja nur die auch wiederum nur eine obere Ebene. Also man kann sich gerne an uns wenden, aber man muss es nicht. Und das Ziel ist es dann, bis in die Vereine zu gehen, dass eben jeder Verein dort ein oder zwei Ansprechpersonen hat. Genau, und das möchte der DOSB, das möchte der DTB. Genau, also das sind in Deutschland, wenn das stimmt, 87.000 Vereine und Verbände. Also sprich, es müsste theoretisch 87.000 mindestens Ansprechpersonen schon von dort ausgehen geben. Das Problem ist natürlich, es ist halt eben ehrenamtlich und das ist eben auch kein leichtes Thema. Denn ich muss mir ja auch überlegen, wie gehe ich persönlich damit um? Trifft mich das? Wie sehr trifft mich das dann auch? Also kann ich das dann leisten? Aber wir haben natürlich die hauptamtlichen Ansprechpartner, mit denen wir uns dann auch zusammenschließen können. Für uns ist das Wichtige, dass wir erstmal da sind als Ansprechpartner und dass wir ein offenes Ohr haben, in welche Richtung das auch geht.
Ja, vielleicht eine Sache, die mir hier auch noch einfällt. Du hast gerade die irre große Zahl genannt von Vereinen, die es in Deutschland gibt. Und es besteht ja leider auch eine Wahrscheinlichkeit, dass, wenn man explizit nach Personen sucht, die solche Kinderschutzanlaufstellen besetzen möchten, natürlich dann auch Personen auf diese Position bekommt, die ein anderes Interesse daran haben, als Kindern zu helfen. Oder, um das nicht ganz so krass zu machen, die, ja, wie du gesagt hast, es nicht hauptberuflich machen. Vielleicht das Einzige, was sie mitbekommen haben vom Thema, ist dieses Grundmodul in der Trainerausbildung. Ja, eine Sache, die ich in dem Kontext lernen musste, ist, es ist nicht immer die erste Stelle, an die man sich wendet, die das ernst nimmt und die hilft. Und es ist super wichtig, auf sein Bauchgefühl zu hören, würde ich sagen. Wenn irgendwas an dieser Situation einem selbst komisch vorkommt, dann wird das in den allermeisten Fällen auch so sein, dass an dieser Situation was nicht stimmt. Und ich glaube, es braucht sehr viel Mut, das nicht nur einmal anzusprechen, sondern auch ein zweites und vielleicht, wenn es nötig ist, noch ein drittes Mal anzusprechen. Natürlich nicht bei der gleichen Stelle, sondern wenn die Verantwortlichkeiten so klar sind, sich dann immer eine Ebene weiter nach oben zu hangeln. Zu sagen, okay, wenn jetzt in dem Verein niemand darauf reagiert, dann gehe ich vielleicht zum Stadtsportbund, wenn es das in der Region gibt, oder dann gehe ich zum Landeskader. Also ja, dieses Stufenkonzept bei Safe Sport ist eine super wichtige Sache und es wäre sehr schön, wenn sich das möglichst schnell auf die kleinste Ebene, nämlich auf die Vereine und die Abteilungen durchsetzt. Und das einfach, wenn man einfach nur googelt, Kinderschutz, Orientierungslaufen und dann die Stadt, das muss die allererste Suchanfrage sein bei Google, die einem weiterhilft und nicht erst die 10. oder 20.
Richtig. Also grundsätzlich sollen ja alle geschult werden. Was zu deiner Frage, dass ja auch potenzielle Täter sich auch auf solche Stellen setzen könnten. Gut, das schützt jetzt auch nicht davor, wenn man geschult wird, aber den Hintergrund, es gibt einen anderen, ja, in anderen Konzepten gibt es die Notwendigkeit eines polizeilichen Führungszeugnisses. Das kenne ich auch tatsächlich. Ich hatte mit Kindern im kirchlichen Kontext zu tun. Dort ist es selbstverständlich, dass man das vorlegt. Das sind Dinge, die kann man überlegen, ob man sie macht. Es gibt aber auch noch anderes, also zu bedenken, das ist so das, was wir in den letzten Monaten auch immer wieder überdacht haben. Also ist das Thema gewaltfreier Sport in jeder Satzung eines Vereins verankert? Das sollte es sein. Gibt es einen einheitlichen Ehrenkodex für alle? Scheint nicht so zu sein, denn das haben zumindest die Landesturnverbände uns gespiegelt, sind es durchaus unterschiedliche Ehrenkodizes. Die unterscheiden sich nur marginal vielleicht, aber sie unterscheiden sich. Gibt es einen Handlungsleitfaden, wie zum Beispiel in so einem Vorfall wie in Clausthal-Zellerfeld, kann man, also, dass man Ansprechpersonen hat vor Ort, dass man, was man tun kann, sollte. Das sind alles große Lücken, die sich da auftun, meines Erachtens. Und da sind wir ganz weit weg von dem eigentlichen Problem. Also das Wichtige ist uns auch erstmal gewesen, dass wir überhaupt uns als Ansprechpersonen dann sichtbar machen. Aber das andere, das rein strukturelle, in Anführungsstrichen, das ist eben genauso wichtig. Genau, wir sind in unserem Team, es ist auch noch nicht fertig, würde ich so sagen. Unser Ziel ist es eigentlich, zumindest in den Gesprächen, die wir schon geführt haben, dass wir möglichst altersdurchmischt sind und auch durchmischt sind, was die Geschlechter angeht. Sodass wir ältere wie jüngere Leute dabei haben, weil eben jeder ein anderes Bedürfnis hat und jemand, der vielleicht ein Foto von mir sieht und denkt so, nee, die ist mir jetzt zu alt, ich will jemanden Jüngeres oder ich will lieber einen männlichen Ansprechpartner haben, dann ist das aber völlig in Ordnung. Viel wichtiger ist es eben darum, dass es überhaupt erstmal sichtbar ist.
Findet man euch denn schon irgendwo auf der Seite vom O-Sport in Deutschland?
Leon ist gerade dabei, das zu erstellen, ja, genau.
Leon arbeitet auch gerade einen Vortrag dafür aus, soweit ich weiß.
Da kann ich tatsächlich nichts dazu sagen. Wir haben etwas jetzt für die Jahreskarte vorbereitet, um so ein bisschen zu spoilern.
Er wird auch einen Vortrag halten, auf jeden Fall beim Niedersachsen Landeskader Sichtungslehrgang. Das ist jetzt im November in 2-3 Wochen. Da wird er auf jeden Fall noch einen Vortrag halten und das wird er wahrscheinlich auch noch anderen Landesverbänden anbieten, soweit ich weiß.
Sehr gut.
Ja, aber wenn man sich jetzt bei euch zum Beispiel dann meldet und euch dort findet auf der Seite, wie ist das? Seid ihr auch quasi der Schweigepflicht verpflichtet untereinander oder ja, also mit was kann man so rechnen, wenn man euch anruft oder so?
Also Kontakt erstmal ist per E-Mail.
Mhm.
Genau, wir sind kein Sorgentelefon. Es gibt aber tatsächlich auch solche Telefone, die man anrufen könnte, wenn man da eher, also das ist aber nicht bei uns jetzt verankert. Wir handhaben es jetzt auch in unseren Treffen. Wir treffen uns einmal im Monat, dass wir, wenn jemand zu uns kommt, dass wir darüber schweigen, dass das nicht den Raum, den virtuellen Raum oder den präsenten Raum verlässt. Das ist das. Ja, das ist auf jeden Fall ein A und O. Jemand, der betroffen ist oder sich betroffen fühlt in irgendeiner Art und Weise, der hat mit uns jemanden, an den er sich erstmal ganz prinzipiell wenden kann. Wir hören zu. Wir urteilen nicht, wir hören zu. Wir haben ein offenes Ohr. Und dann kommt es eben gar nicht so sehr darauf an, wie wir reagieren, sondern auch, wie wir, oder anders gesagt, wir können den oder die Betroffene unterstützen, indem wir eben ein Ohr leihen. Und auf der anderen Seite, jetzt kommt die andere Seite, wir können eben auch nur reflektieren, was die Möglichkeiten sind im weiteren Vorgehen. Wir können selber gar nicht handeln. Wir sind keine Juristen oder wir sind auch keine Psychologen. Und es ist immer, kommt immer darauf an, ob der Betroffene oder die Betroffene tatsächlich weitergehen möchte. Und das kann ich natürlich jetzt in so einem theoretischen Fall nicht beurteilen. Und dann weiß ich, dass ich mit dem DTB, dort gibt es Hauptamtliche, dort ist die Eva Reinschmidt zum Beispiel, die ich auf jeden Fall kontaktieren kann, um mich mit ihr zu beraten, was, und das muss natürlich auch erstmal in anonymisierter Form geschehen, wie zu handeln ist. Genau, das ist erstmal das Wichtige. Also, dass es wirklich in einem geschützten Raum geschehen kann und geschehen muss, darf und nicht weitergetragen wird.
Wollen wir vielleicht die Perspektive nochmal umdrehen und sagen, ich bin jetzt in meinem Verein als Trainerin angesprochen worden von einem Athleten, einer Athletin, die mit mir eine bestimmte Situation besprechen möchte, die ihr komisch vorkam. Wie verhalte ich mich dann an der Stelle?
Als Trainer?
Ja, genau, als Trainerin, die jetzt angesprochen wird, egal ob sie jetzt besonders hervorgehoben ist auf der Website als Ansprechperson für den Kinderschutz oder Safe Sport oder einfach als die Person, die gerade für das Training an dem Tag verantwortlich war und deshalb ansprechbar war.
Also man kann sicherlich keinen allgemeinen Handlungsleitfaden geben, weil das immer auf die Situation ankommt. Also Situationen, in denen Gefahr in Verzug ist, ist dann klar, dass Polizei oder Rettungsdienst notwendig ist, dann agiert man sofort. Ansonsten würde ich jedem erstmal empfehlen, dann offenes Ohr zu haben für das Problem, was da ist. Also leider habe ich es eben auch mitbekommen, dass Dinge eben gerne auch verschwiegen oder kleingeredet werden. Das sind auch ganz banale Sachen oder meint man banale Sachen zu haben, aber ich finde, dass man, wenn man ein Problem hat, dass man das eben auch äußern darf und dass man da zuhören muss. Und das auch, weil, damit es eben auch keine Gerüchte zum Beispiel gibt. Das finde ich immer ganz schlimm. Wenn es Beschwerden darüber gibt, ich meine, das ist ein offenes Geheimnis. Wie sind die Nominierungen dieses Jahr gefallen? Es gibt eine brodelnde Gerüchteküche unter den Jugendlichen, was ich so ganz komisch finde. Und ich finde, wenn man das klar kommunizieren kann, das und das sind diese Richtlinien, das und das, es sind die Gründe für eine Nominierung oder nicht eine Nominierung. Ich muss es immer kommunizieren. Ich muss es transparent machen. Und so kann ich eben auch verhindern, dass es auch hintenrum so komische Situationen gibt, die ich persönlich ziemlich schade und auch in gewisser Weise unangenehm finde. Und das ist nämlich dann eben auch so was, das sind die Punkte Machtmissbrauch, die da eben auch tatsächlich reingehören. Und das sind ganz, ganz unterschiedliche Dinge. Und ich habe auch über andere Vereine lesen dürfen, die auch schon Richtlinien und aufgestellt haben und auch Risikoanalysen aufgestellt haben, dass das eben auch ein großes Problem ist. Also die transparente Darstellung von Nominierungen zum Beispiel, aber auch eben anderes.
Ja. Ich habe tatsächlich auch noch einen Leitfaden, ich weiß gar nicht, woher ich den habe, aber wenn man unmittelbar eine Situation, wo sich irgendeine Person unsicher fühlt, oder wo man merkt, dass eine Person gerade nicht gut getan wird, wenn sich eine Person unwohl fühlt, dass man die Person aus der Situation entfernt, also dass man möglichst die Person, die Situation auflöst und mit der Person dann in einen anderen Raum geht und einmal für beruhigen und erste Hilfe sozusagen sorgt.
Im Vier-Augen-Gespräch?
Nicht.
Nein, das war gemein.
Das ist eine wichtige Handlungsempfehlung, dass man erstmal die Situation beendet.
Deeskalierend wirkt.
Ja, deeskalierend wirkt.
Genau. Aber es gibt eben auch andere Sachen wie Kommunikationsverweigerung. Ist auch eine Form des Machtmissbrauchs. Habe ich auch erst gelesen und dann darüber nachgedacht, was es bedeutet eigentlich. Aber das stimmt. Also jemand, der auch in einer bestimmten Position ist, dem ich verweigere, ein Treffen zum Beispiel, das kann dazu führen, dass diese Person einfach geschädigt ist. Und das muss man sich eben bewusst machen. Und ja, und das ist, führt immer wieder darauf hinzu, man muss darüber reden, man muss kommunizieren, man muss die Augen aufhalten. Für mich ist es eben wirklich auch so eine Lebenseinstellung, also anderen Menschen eben mit Respekt und Wertschätzung zu begegnen.
Ich wollte vorher noch auf eine bestimmte Situation hinaus, vielleicht bringe ich die einfach jetzt. Deshalb hatte ich die Frage gestellt mit, mich spricht jetzt eine Person an, was muss ich tun? Was ist denn, wenn ich mich jetzt mit der Situation auch selbst komplett überfordert fühle? Also vielleicht kann ich die Situation nicht so eindeutig einschätzen, es ist so eine Grauzone von meinem Gefühl. Was sind dann meine Ansprechpartner? Gehe ich direkt zu SafeSport, zu euch, auf die Bundesebene oder schaue ich in meiner Stadt? Oder muss ich das vielleicht allein lösen? Also, ja, magst du da noch was dazu sagen?
Also es gibt in Deutschland verschiedene Ebenen, wo man genau solche Themen, die einen beschäftigen, ansprechen kann. Und du darfst dir das auch als Trainerin aussuchen, an wen du dich wenden möchtest. Also da ist, denke ich auch, es ist das Bauchgefühl, was entscheidet, ob du dich vielleicht an die Ansprechperson im Verein wendest, sofern es sie gibt, und die sollte es eigentlich in jedem Verein geben, oder ob das dann die nächsthöhere Instanz ist, obwohl ich immer mich schwer tue, davon nächsthöherer Instanz zu sprechen, weil ich finde, wir liegen in diesem Punkt, liegen wir erstmal auf einer Ebene. Also alle sind Ansprechpartner, und dann such dir das aus, was du gerade brauchst. Wichtig ist nur, lass es nicht darauf einfach beruhen, weil man auch, wenn man selber betroffen ist, dann schnell in so eine Situation rutscht, wo man vielleicht sogar Schuldgefühle entwickelt. Ich bin ja selbst schuld an dieser Situation. Hätte ich das und das nicht getan? Und das nutzen ja eben auch Täter tatsächlich aus, solche Situationen. Von daher, ja, such dir das, wie gesagt, aus, an wen du dich wenden möchtest, ob das jemand von Team von Safe O-Sport ist, oder ob das jemand ist vom DTB oder das Sorgentelefon, das spielt erstmal keine Rolle. Wichtig ist, dass man sich öffnet.
Ja, vielleicht ist auch Dokumentation in der Situation relativ wichtig. Wenn es jetzt nicht super akutes ist, wie Nilas beschrieben hat, dass man eine Situation direkt auflösen muss, sich erstmal hinzusetzen, Datum, welche Person, was hat die ungefähr gesagt, vielleicht hilft es auch, um seine eigenen Gedanken so ein bisschen zu ordnen. Und ich glaube, niemand sollte sich diese Hilfestellung allein antun, sage ich mal. Also professionelle Unterstützung ist im Hintergrund. Es geht darum, die zuständigen Stellen zu informieren. Und ich glaube, niemand verlangt, dass eine trainierende Person das allein handelt. Oder vielleicht richtet dieser Instinkt, es selbst lösen zu wollen, sogar noch mehr Schaden an, als wenn man direkt professionelle Stellen hinzuzieht. Selbst wenn die am Ende die Situation auflösen und sagen, ja, das ist jetzt vielleicht wirklich nicht in die Richtung Kinderschutz zu denken, sondern versucht doch erstmal das und das. Dann ist es trotzdem gut, eine zweite Meinung gehabt zu haben und gehandelt zu haben. Besser einmal mehr das anzusprechen, als darüber zu schweigen und das mit sich selbst auszumachen.
Genau.
Man hat ja auch meistens Menschen in seinem direkten Umfeld, dem man vertraut und sowas anvertrauen kann. Sofern es jetzt nicht die Person war, die Gewalt ausgeübt ist, übt hat.
Und vielleicht kann man an dieser Stelle auch nochmal sagen, und nicht locker lassen. Also wenn man das Gefühl hat, ich fange jetzt wieder von unten an, also in meiner Trainingsgruppe passt was nicht und ich versuche ein Gespräch mit dem Trainer oder der Trainerin. Und die kanzeln das Abreden, das Klein, das nicht darauf auf sich beruhen zu lassen, sondern weiterzugehen und eben auch Vertrauenspersonen mit ins Boot holen. Ob das die Eltern sind, Freunde, das kann ganz, ganz unterschiedlich sein.
Ja, kann man denn sagen, wenn man jetzt zum Beispiel selber betroffen ist, dass es häufig schon besser ist, erstmal so eine neutrale Person einzuweihen, mit der drüber zu reden, sich an SafeSport zu wenden, um auch selber mehr einen objektiven Blick darauf zu bekommen? Oder ist das ganz individuell, ob man sich vielleicht auch selber direkt an die oder den Täter, Täterin wendet und das bespricht?
Naja, das kommt jetzt auch wieder auf die Situation drauf an.
Ja.
Also wenn man, wenn man einem sexuellen Übergriff unterlegen war, wird man sich vielleicht nicht an den Täter unbedingt wenden. Wenn das andere Dinge sind, dann kann man diese Gespräche suchen und nach Lösungsansätzen suchen, wenn das wirklich auch jemand ist. Manchmal passieren Dinge, die einfach so nicht hätten laufen sollen, die sind aber nun einmal passiert und man muss sie klären. Das sind dann vielleicht eher so, geht es dann vielleicht nicht in die Richtung Gewalt, aber Grenzüberschreitung. Also, und dann kannst du natürlich, also wenn man das mit der betroffenen Person direkt klären kann, ist es immer natürlich der beste Weg. Das ist klar. Aber manchmal sind da Fronten geschaffen oder es ist nicht klar, dann kann man sich Personen dazu zuholen, natürlich. Und dazu stehen wir natürlich auch da als Ansprechpersonen. Aber auch wir werden, und das ist also nochmal wichtig, auch wir werden uns professionelle Hilfe vom DTB holen. Und das ist auch das, was ja weiterläuft. Also wir sind weiterhin bei den Netzwerktreffen, wo allgemeine Dinge, aber auch konkrete Dinge besprochen werden. Jetzt keine Vorfälle, weil das ist ja auch wieder, das betrifft Schweigepflicht, aber so ganz grundsätzliche Dinge, die man vielleicht, wo man gemeinsam brainstormen kann, um Lösungsansätze zu finden. Und in der kleineren Gruppe, wir eben zu dritt, zu viert oder zu fünft, auch eben regelmäßig. Dadurch bilden wir uns natürlich auch weiter und werden geschulter, was das angeht. Aber wir sind trotzdem keine Profis, also wir machen das weiterhin ehrenamtlich. Aber wichtig ist es, dass wir dastehen und einfach ein offenes Ohr haben. Dass es weiß, da gibt es Leute, die da Ansprechpartner sind. Also selbst bei uns in einem kleinen Verein gibt es eben keine Ansprechpartner. Ich weiß, dass es in einem Dresdner Verein schon Ansprechpartner gibt innerhalb des Vereins. Finde ich richtig super. Aber vielleicht auch nicht in jedem Verein. Das weiß ich nicht. Genau.
Ja, häufig sind es auch Personen, wo man irgendwie mal gehört hat, dass die was mit dem Thema zu tun hatten. Und dann wird das über Mund-zu-Mund-Propaganda so ein bisschen weitergetragen. Die Person könnte dir da vielleicht weiterhelfen. Aber das ist meiner Meinung nach eine sehr suboptimale Strategie. Mich würde interessieren, ob ihr in der SafeSport-Gruppe jetzt Ideen habt oder schon konkrete Konzepte, wie ihr die Vereine mehr in die Verantwortung nehmen wollt. Also, ja, arbeitet ihr ein Konzeptpapier aus oder eine Schulung, wo alle Interessierten teilnehmen können in Vorbereitung, die sich für das Thema interessieren? Gibt es da schon
genau irgendwas? Wir haben, also ein Konzeptpapier erarbeiten wir noch nicht, weil der DTB gerade dabei ist, etwas zu erarbeiten. Aber der DTB wünscht sich, dass sportartenspezifisch auf diese Handlungsleitfäden, Richtlinien und so weiter, Risikoanalysen dann eben drauf geschaut wird. Also von daher müssen wir nicht sozusagen jetzt neu etwas erfinden, was bereits schon in Arbeit ist. Wir haben im Sommer und im späten Frühjahr damit begonnen, uns mit verschiedenen Personen, die auch in unterschiedlichen Positionen im O-Sport positioniert sind, darüber auszutauschen, was Risiken sein können. Also so eine Risikoanalyse haben wir gemacht, ohne aber jetzt wissenschaftlich begleitet zu sein. Das muss man auch sagen. Da gibt es eben andere, die machen das eben mit wissenschaftlicher Betreuung und haben daraufhin eine Umfrage gestartet, die wir erst im sächsischen Trainingslager, im Sommertrainingslager durchgeführt haben, weil dort einfach viele Personen auch waren von den Jugendlichen. Und einen kleinen Aufruf gab es beim JLVK, da bin ich leider selber ausgefallen, aus gesundheitlichen Gründen. Und das ist leider nicht so gut gelaufen, sodass wir das auch nochmal mehr pushen wollen, dass sich Sportler und Sportlerinnen an einer Umfrage beteiligen können, wo wir einfach mal abfragen, fühlt ihr euch wohl, wo fühlt ihr euch eher unwohl? Also so ein paar Punkte, also zum Beispiel geht es auch um Gemeinschaftsduschen und solche Dinge, um uns überhaupt erstmal ein Bild zu verschaffen. Denn wir haben gar kein Bild. Der Kontakt zu den Landesverbänden, also zu den Landesfachwarten und der Kontakt zu den Landesjugendfachwarten ist wichtig. Da ist leider was schiefgelaufen in meiner Kommunikation offensichtlich. Da gab es eine Mail, die keiner bekommen hat offensichtlich. Das wird jetzt also auch noch mal etwas später kommen. Also das ist so der erste Schritt, einfach um uns erstmal zu vernetzen. Dann natürlich auch die Ansprechpersonen zu kontaktieren, die AthletInnen-Sprecher mit einzubinden. Und ja, wir müssen jetzt über uns auch überlegen, wie wir positioniert sind innerhalb unserer O-Sport-Familie. Als wir im Frühjahr damit gestartet sind, gab es eine Umfrage im Verband, ob wir das machen sollen oder ob wir das lassen sollen. Und da kam schon das eindeutige Ergebnis, dass es gut so ist, dass es da jemanden gibt, der sich darum kümmert und der da auch als Ansprechperson fungiert. Aber das sind eben so viele Dinge, die da noch drumherum kommen. Also dass man eben überhaupt erstmal die Fühler ausstreckt in den bestehenden Safe Sport Verband des DTB und so weiter. Und das braucht halt ein bisschen Zeit. Und da unser Team ja auch noch nicht fertig ist, braucht es vielleicht auch noch ein bisschen länger Zeit. Aber wir arbeiten dran.
Es gab vor 3-4 Jahren auch schon mal eine Umfrage im Sächsischen OL auf Landes- und Bundeskaderebene zu den Verantwortlichkeiten von Heimlandes- und BundestrainerInnen. Und da waren auch sehr interessante Sachen dabei. Also einfach um noch ein paar andere Beispiele zu nennen. Saunabesuche waren damit aufgeführt, weil es in Orientierungslauftrainingslagern anscheinend üblich ist, gerade in Skandinavien noch die Sauna mit zu benutzen. Zeckenkontrollen für das ganze Team waren auch aufgeführt. Ja, und ansonsten noch viele Verantwortlichkeiten zwischen den einzelnen Trainerstufen, würde ich mal sagen. Ja.
Und weißt du, was dabei rausgekommen ist?
Das war quasi für einen Trainerlehrgang auf der sächsischen Ebene in Vorbereitung, um TrainerInnen besser zu schulen, welche Herausforderungen und Erwartungen an sie herangetragen werden können in ihrer zukünftigen Trainerposition. Was am Ende rauskam, eine Sensibilisierung, würde ich sagen, auf allen Stufen, dass jede Trainer- und Athletenbeziehung sich anders ausbilden wird, je nachdem, welche Person vor einem sitzt und dass man da einfach sehr vorsichtig mit umgehen muss.
Ich merke bei allem, was ihr erzählt vom Sachsenkader, ist, dass wir Niedersachsen da noch sehr unprofessionell sind.
Ihr denkt immerhin über Awareness-Personen nach. Ich würde sagen, ihr seid in manchen Dingen auch weiter als wir.
Es gibt diverse Sachen, die da nie passiert sind oder noch nicht drüber nachgedacht wurden, das überhaupt zu machen. Also tatsächlich, wir Trainer gerade machen uns im Niedersachsen-Kader selber Gedanken, welche Position wir haben wollen und was wir auswirken wollen. So ein bisschen angestoßen durch Vision und Sport.
Aber was ich noch fragen wollte, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber die TrainerInnen, die auf Bundesebene irgendeine Position haben, weil wir da vorhin auch drüber geredet haben, müssen die sowas wie ein Führungszeugnis vorzeigen oder gibt es das gar nicht im OL?
Das kann ich nicht beantworten.
Also ich kann das zumindest für meinen Verein beantworten, also USV TU Dresden. Wenn man da als Übungsleiterin einen Übungsleiterinnenvertrag haben möchte, muss man das erweiterte Führungszeugnis vorlegen. Das ist eine Vereinssache, die bei uns so festgelegt wurde. Und zusätzlich müssen noch alle, die den Trainer C oder höher erwerben möchten, also diesen Trainerschein, diesen Ehrenkodex unterschreiben. Das würde ich sagen, ist auf Sachsen-Ebene, weil die Trainerlizenz bekommt man vom STV, also Sächsischer Turnverband. Ja, das ist das, was ich weiß.
Also vom DTB ist geplant, ab nächstem Jahr einen einheitlichen Ehrenkodex für alle Lizenzen herauszubringen und auch eine einheitliche Schulung der Trainer und Trainerinnen anzubieten, was sicheren Sport, gewaltfreien Sport angeht. Das ist zumindest die Aussage vom Safe-Sport-Team des DTB. Und man kann sich, wenn man interessiert ist, auch als jugendlicher Athlet, als Botschafter für Safe-Sport ausbilden lassen. Also das ist nicht mehr meine Altersgruppe, aber also diese Möglichkeit gibt es und da sind die auch immer wieder, wird das beworben, dass man Botschafter sein kann. Und das wird jetzt auch unser nächstes Treffen, also auch mit berühren, was können wir machen, welche Strukturen können wir aufbauen, wo können wir an welchen Strukturen noch teilhaben. Ja.
Was übernimmt man da für Aufgaben als so Botschafter, Botschafterin?
Naja, meistens ist es dann so bei den öffentlichen Auftritten, Turnerwettkämpfen und so weiter, da ging es eher so eher auch um die Turner, dass man dort vor Ort ist, vor Ort Ansprechperson auch ist. Das ist ein bisschen, was Nilas vorhin auch gesagt hat. Also ja, wenn ein Wettkampf ist, vielleicht auch ein Bundeswettkampf, gibt es eine Ansprechperson dafür. Das können solche Botschafter machen und auch kleinere Schulungen in Schulen und so weiter übernehmen die dann eben auch.
Das klingt eigentlich sehr cool.
Ansonsten gibt es ja also so drei Schlagwörter und vor manchen gruselt es mich ein bisschen, aber ich weiß, die sind notwendig und also ich hoffe aber, dass es im O-Sport möglichst wenig ja tatsächlich Dinge gibt, die so geschehen müssen. Also das sind Prävention, das ist eben für mich auch das Wichtige. Also da geht es um Sensibilisierung, Aufklärung, wie guckt man richtig hin, wie nimmt man auch wahr, was war richtig wahr, was ist die eigene Verantwortung, da zählen auch Werte mit rein. Dann die Intervention, also was passiert eigentlich im Vorfall, das ist glaube ich auch mit das Schwierigste und auch das am nervenaufreibendste für alle Betroffenen und Beteiligten. Und dann der dritte Punkt ist das Thema Aufarbeitung. Das ist ja gerade das, was jetzt auch in der Vergangenheit Schwimmer, Leichtathleten, Turnerinnen einfach auch jetzt so massiv an die Öffentlichkeit gebracht haben und das natürlich nicht auf sich beruhen lassen können. Also die Verbände sich das auf einfach klein reden oder sowas. Das geht natürlich nicht. Dann braucht es auch ganz andere Strukturen, noch professionelle Strukturen.
Ja, das ist richtig gut, so einen Dreisatz zu haben, an dem man sich so ein bisschen das zeitlich aufschlüsseln kann. Ich glaube, über Prävention und Intervention haben wir jetzt ein kleines bisschen mehr gesprochen als über Aufarbeitung. Magst du vielleicht noch ein paar Worte zu diesem dritten Thema dann sagen? Also, was passiert quasi mit TäterInnen in unserem Sport? Was wäre die Idee, wie man mit diesen Personen umgeht?
Also für Trainer ist es ganz klar Lizenzentzug. Das ist auch eines der Säulen. Es gibt so ein Stufenmodell vom DOSB. Wenn es, ja klar, polizeiliche Ermittlungen, die dann über Gerichte gehen, das läuft ja gerade vor allen Dingen auch bei den Turnern aktuell. Ja, das sind dann eben die krassesten Fälle, würde ich sagen. Aber Aufklärung ist eben auch, sich mit den Betroffenen auseinanderzusetzen. Das ist erstmal dieser wichtige Punkt. Was gab es da? Und dann auch die Gründe zu eruieren. Wie konnte es zu solchen bestimmten Vorfällen überhaupt kommen? Und sich natürlich auch zu fragen, warum hat man nicht hingeguckt? Warum hat man das nicht mitbekommen? Und ja, letztendlich geht es dann auch ich weiß nicht, ob das zur Aufarbeitung gehört, aber es geht auch eben tatsächlich um eine Qualitätssicherung. Also, dass es nicht nur eine Einmalfliege ist, so Safe-Sport ist gerade total modern und schick, das irgendwie zu präsentieren, sondern dass es etwas Verstetigtes wird, dass es bleibt und dass man ein gutes Netzwerk aufbaut. Und das können wir sowohl in die Stufe nach oben, also in Richtung DTB schaffen. Und das können wir aber eben genauso nach unten in die einzelnen Vereine und die verschiedenen Gruppierungen, die es halt gibt, auch schaffen. Denn das ist ja zum Teil, also ein Bundeskader, das ist ja kein bestimmter Verein. Das ist ja vereinsübergreifend, aber dass man quasi alle Leute mit ins Boot kriegt, das ist das Wichtige. Und das wird sicherlich eines der auch wichtigen Aufgaben sein in Zukunft für uns.
Das ist doch ein guter Schlusssatz, oder?
Ja, also Britt, du musst eigentlich sagen, ob du noch was sagen möchtest, was wir jetzt gar nicht beleuchtet haben.
Also von meiner Seite denke ich auch erstmal.
Wollen wir noch was Schönes zum Abschluss machen? Ist ja schon ein bisschen schwierigeres Thema, was wir heute besprochen haben. Wir hätten da noch das klassische A- oder B-Spiel von unserem Podcast. Hättest du Lust, das noch mitzuspielen?
Ja, na klar.
Außenrum oder über den Berg?
Außenrum.
Dreiergrün oder Kahlschlag?
Kahlschlag.
Dopspikes oder keine Spikes?
Dopspikes.
Kompass rechts oder links?
Links.
Luftlinie oder Weg?
Altersgerecht Weg.
Höhenmeter oder Kilometer?
Höhenmeter.
Sprint oder lang?
Lang.
Staffel oder Mannschaft?
Ha, habe ich lang nicht mehr gemacht. Mannschaft.
Erste oder letzte Läuferin?
Letzte.
Jukola oder Tiomila?
Ui.
Beides noch nicht gelaufen?
Oder? Ja, richtig. Aber gehört von beiden. Jetzt muss ich mich entscheiden. Jukola.
O-Ringen oder OO-Cup?
O-Ringen.
Socken oder Schienbeinschoner?
Socken.
Daumenkompass oder Plattenkompass?
Daumenkompass.
Ohne Kompass oder ohne Postenbeschreibung?
Ohne Postenbeschreibung.
Zu spät am Start oder zu früh am Start?
Zu früh am Start.
Einlaufen oder auslaufen?
Beides.
Das geht nicht.
Vorbildlich.
Einlaufen dann.
Wasser oder Krümeltee?
Ah, Wasser.
Strava oder Checkpoint?
Strava.
Tape oder Finisher Knoten?
Aus ökologischen Gründen lieber den Finisher Knoten.
Oh, was? Finisher Knoten? Ich glaube, das müssen wir mittlerweile erklären, oder? Das ist der Knoten aus Finnland gemeint.
Ja.
Bei uns heißt
der,
das OE-Knoten.
Den man so schön aufziehen kann.
OE-Knoten, ja. Okay. Nee, ich dachte, manche missverstehen es als Finish, wie Ziel. Also Finisher
Knoten. Nee, Finisher, genau. Finisher Knoten.
Nee. Ja, weil man wieder aufmachen kann, wenn man im Ziel ist. Den anderen kriegt man nicht mehr auf.
Genau. Okay.
Genau, aber noch die letzte Frage von mir, danach geht es auch noch weiter. Schweden oder Schweiz?
Schweden.
Hund oder Katze?
Ach, beides. Ich habe zwei Katzen, ja, Katze. Aber am liebsten beides.
Sonntags im Garten oder in der Kirche?
Garten.
Leipzig oder Göttingen?
Leipzig.
Fahrerin oder Beifahrerin?
Fahrerin.
Sommer-TL oder Oster-TL?
Sommer-TL.
Ich verstehe selber die Fragen nicht, die ich hier stelle. Es tut mir leid.
Doch, ich verstehe sie schon sehr gut.
Ja, dann ist alles gut. Ist alles gut.
Hast du auch gleich geschafft. Noch drei Stück. Vorstartstille oder ach du auch hier?
Ach du auch hier.
Bratwurst oder Kuchen?
Bratwurst.
Und?
Naja.
Doch Kuchen?
Pommes?
Ich bleib bei der Bratwurst.
Natur genießen oder Vollgas?
Natur genießen.
Das ist schön. Das würde ich auch so machen. Du hast es geschafft.
Ich möchte jetzt einmal das Leipzig oder Göttingen erklärt bekommen.
Das ist gemein. Ich wohne ja in Leipzig, aber ich arbeite in Göttingen. Das ist der Hintergrund. Und Göttingen ist auch sehr schön, die Stadt. Das muss man dazu sagen.
Ich glaube, sonst ja. würdest du nicht jedes Mal den weiten Weg auf dich nehmen, oder?
Das ist richtig. Also Göttingen hat wahrscheinlich die schönere Natur im Vergleich zu Leipzig, aber in Leipzig sind Familie, Freunde und so weiter. Deswegen war es schwierig. Ja. Genau. Soll ich jetzt Stopp drücken?
Ja, das machen wir jetzt mal. Bis zur nächsten Folge.
Ja, schönen Abend noch. Tschüss.